Jesus begegnen auf dem Weg nach Golgatha oder Jesus Christus ganz neu begegnen auf dem Weg nach Golgatha. Darum soll es gehen. Ich lese aus Matthäus 27. Also ließ Pilatus Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen und lieferte ihn dann den römischen Soldaten aus, die ihn kreuzigen sollten. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Da war eine ganze Kohorte von römischen Soldaten stationiert, etwa 200. Sie zogen ihn aus und legten ihn ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihn auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Auf dem Weg begegnete ihnen ein Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war, also ein betäubendes Getränk. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Jesus wollte bei vollem Bewusstsein diesen schweren Weg zu Ende gehen. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht und auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde: Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite, einer zur Rechten, zur Linken. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn: So, du kannst also den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, höhnten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama absabtani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in einen sauren Wein und hielt ihn an einem Stab hoch, damit er trinken könnte. Aber die anderen sagten: Lass ihn in Ruhe, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben und bei den anderen Ereignissen. Sie sagten: Es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Vater im Himmel, das glauben wir auch. Vater im Himmel, wir danken dir für den Opfertod von Jesus Christus, deinem eingeborenen Sohn, stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha. Eigentlich hätte uns das geblüht, dieses Schicksal. Und er ist unschuldig, stellvertretend für uns, die wir schuldig sind, ans Kreuz gegangen. Und er hat den Weg zu dir, Vater, wieder aufgemacht. Er hat die Brücke zurück ins Vaterhaus gebaut. Und wir können über diese Brücke Jesus Christus gehen. Wie gut, wie gut. Daran denken wir. Und es hat dich alles, alles gekostet. Das war ein Kampf ohne Gleichen. Obwohl du gleichzeitig wahrer Gott und gleichzeitig wahrer Mensch bist. Das Geheimnis verstehen wir nicht. Schließ es uns doch bitte auf. Wir bitten dich von ganzem Herzen, gib uns in diesen Minuten Kraft, diese gute Überlieferung, diese gute Geschichte, dieses Geschehen neu zu begreifen, ein Stück weit mehr zu erkennen, wer denn du bist, was du für uns bist und wer du für uns sein willst. Ich bitte dich, dass du jeden und jede einzelne Person segnest, hier in diesem Raum. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. In der Osterzeit 2004 war ich in Augsburg Pastor mit etlichen anderen freikirchlichen Pastoren zusammen und da gab es ein Gesprächsthema in diesem Frühjahr. Das war The Passion of Christ oder Die Passion Christi von Mel Gibson. Sehr umstritten, Mel Gibson bis heute umstritten. Und er hat auf eine krasse Weise versucht, sehr realistisch das darzustellen, was da passiert ist. Wir waren gut präpariert als 6 Gemeinden. Wir haben Gottesdienste und Gespräche zu dem Thema Der Mann hinter dem Film organisiert. Gesprächsrunden, die auch relativ gut besucht waren. Eine super Chance, den Menschen auf diese Art und Weise Jesus und sein Wirken näher zu bringen. Ich erinnere mich noch genau, wir saßen mit unserem Hauskreis in dem überfüllten Kino. Rechts neben mir meine Frau, links neben mir saß Natascha mit ihrer Freundin. Natascha war erblindet. Sie war eine passionierte Kinogängerin. Sie, um ihr Leben gern ging sie ins Kino und guckte Filme. Interessant. Sie hatte dieses Sensible, und Paul, du verstehst das am besten, diese Sensibilität zu spüren aus der Musik, aus den Geräuschen, die da im Dolby Surround-System von allen Seiten auf uns zukamen, zu erspüren, was da gerade abging. Und ich erinnere mich noch gut an eine Szene, wo Jesus ausgepeitscht wurde. 8 bis 10 Minuten wurde der auf das Schlimmste geschlagen. Wir konnten es kaum aushalten. Und Natascha sagte mir, als diese Szene vorbei war, wie gut bin ich, wie froh bin ich, dass ich nichts sehen kann. Das ist ihr und uns allen so zu Herzen gegangen, das war unglaublich. Wir waren hochmotiviert, dann am Ende des Gottesdienstes den Besuchern, den Gästen, den Kinobesuchern diesen Flyer in die Hand zu drücken, möglicherweise ins Gespräch zu kommen. Es war eine unglaubliche Betroffenheit, eine Stille. Die Leute haben nur mit dem Kopf geschüttelt, haben zur Not noch diesen Flyer mitgenommen und verließen schweigend das Kino. Das hat uns alle sehr, sehr betroffen gemacht. Dieser Versuch der realistischen Darstellung, was Jesus für uns erlitten hat. Das waren keine Peanuts, das war kein leichter Gang, das war ein Riesenkampf und bis zum Ende umkämpft und umstritten. Wie gut, dass Jesus hier durchgehalten hat. Jesus begegnen auf dem Weg nach Golgatha. Wir werden ganz am Schluss, hier ist was vorbereitet, am Fuß des Kreuzes ist ein Korb mit Steinen. Da kann man, wenn man möchte, alles freiwillig ist eine Einladung, sagen, ich will wie Jesus etwas am Kreuz zurücklassen. Jesus ließ am Kreuz Vergebung, Erlösung, Wiederherstellung, Leben, Lebensfreude, Freiheit für uns zurück. Und wir haben in unserem Leben möglicherweise Dinge, die uns davon abhalten, die uns davon trennen. Und wenn du möchtest, kannst du sagen, ich bringe heute, Karfreitag 2026, ich bringe diese Dinge, die mich abhalten davon, Christus nahe zu kommen, die mich abhalten davon, ein Mensch zu sein, der nach seinem Willen lebt, in Freiheit. Ich bringe das und lege das am Kreuz ab und demonstriere damit, Herr, ich mache einen neuen Anfang, ich starte durch im Glauben. Ich will das nicht mehr. In Gleichgültigkeit oder in Ehebruch oder in Lüge oder in allen möglichen schwierigen Dingen selbstverschuldet zu sein oder auch in Zuständen des Grolls, der Bitterkeit. Ich möchte da nicht mehr gefangen sein. Und dann kannst du so einen Stein nehmen, wenn du magst, und den hier vorne ans Kreuz legen. Und als Erinnerung ist da noch ein anderer Korb, da sind kleine Nägel. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen als Erinnerung, als Buchzeichen für eure Bibel oder sonst was. Und könnt da sagen, ja, da starte ich ganz neu durch. Das will ich mit Gottes Hilfe wirklich tun. Ein Vers, an dem ich mein Leben lang schon herumkaue und mit dem ich noch nicht fertig bin, der passt heute auch, und den lese ich kurz vor. Philipper 3, Vers 10. Paulus erzählt da, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Und dann kommt der Satz, an dem ich zu kauen habe. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Jawohl, will ich. Und dann geht das weiter. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist jetzt nicht so in meinem Sehnsuchtsprofil. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Ich lese es nochmal nach Hoffnung für alle. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus ihm am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Das ist mein heißer Wunsch für euch, für mich, für uns, dass wir das neu begreifen, neu erkennen. Verstehen tue ich Gott nicht. Verstehen tue ich vieles nicht. Aber Stück für Stück erkennen, was er getan hat, was er mir sein möchte, was er mir werden will. Das ist ein großes Ziel. Seid ihr dabei? Christus erkennen. Erste Station am Kreuz. In Johannes 18, 5 und 6. Die Häscher, der Suchtrupp, der Tempelwache, kommt in den Garten Gethsemane, geführt von Judas, der wusste genau, wo Jesus und die Zehn sein werden. Und sie fragen, Jesus geht ihnen entgegen und sagt, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus von Nazareth, Johannes 18, Vers 5. Und dann sagt er eines dieser Worte, die unwiderstehlich sind. Er sagte, ego eimi, ich bin's. So, und jetzt klingelt's bei uns, die ganzen Ich-Bin-Worte, ego eimi, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Und als er das sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Kennt ihr die Stelle? Es ist unglaublich, eine Autorität eigentlich in der Unterzahl, im Unterlegensein. Er sagt, ich bin es, sie können nicht zugreifen, sie weichen zurück, sie sinken zu Boden. Keine Chance, ihn festzuhalten. Eine andere kleine Notiz, Lukas 22, 47 bis 53. Als er noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen mit dem Namen Judas ging vor ihnen her, nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Also da war Action, da war richtig was geboten. Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Kann man das vorstellen? Was kommt vom Charakter von Jesus in dieser Grenzsituation an? Wie selbstverständlich heilt er, greift er friedefördernd ein, heilend ein und sagt und heilt, ohne ein Wort zu sagen, das Ohr von Malchus. Malchus kommt dann nach Hause, seine Frau sagt, Malchus, wie siehst denn du aus? Du bist ja voll blutüberströmt, was ist denn los? Da sagt die Frau, du wirst das nicht glauben. Mein Ohr lag daneben, eben, guck mal jetzt mein rechtes Ohr an, guck mal, wie sieht's aus? Ja, wie immer. Das war ab. Das war Jesus. Ich würde gerne wissen, wie es Malchus Leben weiter verlaufen ist. Einen kleinen Songtext trage ich euch vor, ein altes Lied, das heißt Ein kleiner Legionär. Und den Refrain könnt ihr gleich mitsingen. Ein kleiner Legionär, Verfassungsschutz, Kohorte 4, lass staunend den Geheimauftrag in seinem Dienstpapier. Da gibt es einen Rabbi, der die Hohenpriester stört, der predigt was von Gottes Reich, bevor der Mob das hört. Gehen Sie heute nach Gethsemane mit 15 oder mehr und ziehen diesen Mann noch vor dem Fest aus dem Verkehr. Beim Haftbefehl vollstrecken kommt es dann zur Schlägerei. Ein Jünger Jesu zieht das Schwert, trifft knapp am Kopf vorbei. Dem kleinen Legionär schießt helles Blut in sein Gewand. Er schreit vor Schmerz, fällt hin, da greift der Rabbi seine Hand. Und unerklärlich heilt er ihm das abgeschnittene Ohr. Und Jägern wie Gejagten kommt das mächtig komisch vor. Und jetzt kommt der Refrain, der uns vielleicht treffen könnte. Denn Jesus hilft dem, der von den Jüngern verletzt ist, heilt dem die Wunden, der sein Gegner war. Jesus kennt den, der sich klammheimlich heranschleicht, ist auch im Schmerz ihm ganz nah. Denn Jesus hilft dem, der von den Jüngern verletzt ist, heilt dem die Wunden, der sein Gegner war. Jesus kennt den, der sich klammheimlich heranschleicht, ist auch im Schmerz ihm ganz nah. Noch einmal. Denn Jesus hilft dem, der von den Jüngern verletzt ist, heilt dem die Wunden, der sein Gegner war. Jesus kennt den, der sich klammheimlich heranschleicht, ist auch im Schmerz ihm ganz nah. Das Bodenpersonal Gottes ist nicht immer auf Zack. Wir sind nicht immer auf dem Stand der Dinge. Wir verletzen andere. Auch in dieser Gemeinde gibt das, in den Gemeinden, wo ich vorher war. Wir stehen in der Gefahr, nicht nur andere lieb zu haben, sie zu fördern, sie nach vorne zu bringen, sie liebevoll zu umgeben, sie liebevoll aufzubauen, fördern, finden, freisetzen. Sondern leider stehen wir auch in der Gefahr, andere zu verletzen, unsere Geschwister. Und das ist denkenswert. Vielleicht ist das so ein Punkt, den du nachher zum Kreuz bringen kannst. Vielleicht hast du das schon mal erlebt und leidest noch heute darum. Ich bin verletzt. Ich bin voller Enttäuschung, voller Wut, voller Groll und das wird jetzt langsam zur Bitterkeit. Da hat mich der, da hat mich die sowas von schräg angemacht, so enttäuscht, so verraten, so lieblos behandelt. Das kann ich nicht vergeben. Das ist normal in einer Gemeinde. Leider, es gehört dazu, dass wir verletzt werden. Es gehört dazu, dass wir lernen, auf die Straße der Vergebung zu unseren Mitmenschen, zu unseren Geschwistern einzuschwenken. Auch wenn wir nicht gleich vergeben können, so doch zu sagen, ich will das nicht so lassen, wie es ist. Ich bringe das ans Kreuz. Jesus hat so viel mehr für uns getan und wir machen an diesen vergleichsweise kleinen Dingen rum. Vielleicht sagt Jesus, schau, das habe ich für dich getan und ich will dir helfen. Ich will dir helfen, dass du heil wirst, dass du gesund wirst. Jesus hilft denen, der von den Jüngern verletzt ist. Willst du dir helfen lassen? Er heilt dem die Wunden, der sein Gegner war. Jesus kennt auch die, die sich so ganz klammheimlich an ihn ranmachen wollen, und unbemerkt. Und Jesus sagt, komm, mach die nächsten Schritte, komm ganz zu mir. Bring die Schmerzen mit. Wir haben ein paar Nägel mitgebracht. Ich verteile mal ein paar Nägel, die lasst ihr mal durch die Reihen gehen, um einfach mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen, ich lasse da auch einen Hammer durchgehen, dass ihr mal ein Gefühl kriegt, was das bedeutet, so einen Nagel zu spüren. Könnt ihr ja mal ansetzen hier oder hier, wer weiß, wo es war, wahrscheinlich in der Hand, aber wahrscheinlich im Handwurzelknochen, da, wo die empfindlichsten Nerven sind. Ich gebe das mal durch und ihr gebt das weiter, nicht verletzen, nicht hier schwierig werden und gefährlich werden und dann bringt ihr das wieder vor. Aber ich möchte, dass ihr das wisst, wie sich das anfühlt. So, und diese Nägel waren echt. Das waren keine so schönen blankpolierten, das waren alte, rostige, mit Blutspuren von den Vorgängerhinrichtungen bedeckt. Das ist so schrecklich. Also die Römer waren da jetzt nicht sehr, sehr, wie heißt das, klinisch sauber. Okay, ich bring das mal. Hast du schon mal eine Liste gemacht? Ich hatte in einer Gemeinde mal ein Gespräch und da kam mein Gesprächspartner, der hatte sich alles aufgeschrieben, was ich ihm angetan habe oder was er glaubte, dass ich ihm angetan hätte. Und der kam da wirklich mit so einer Kladde, schwarz, der war auch Lehrer. Und der hat dann süffisant, als wir dann da so saßen, diese Kladde geöffnet und er hat mir dann die Dinge vorgelesen, präsentiert, die auf seiner Liste waren. Da kamen so Dinge vor, als ich neulich in der Gemeinde war, da hast du mir den Rücken zugekehrt. Ich sage, sehr schön, das kann ja gut sein. Wann war denn das? Und lauter so interessante Dinge. Und da auf der Straße hast du mich nicht gegrüßt. Und ich war da ein bisschen überrascht. Hab dann gefragt, wann war das? Wie? Und dann konnte ich ihm versichern, du, wenn ich mich jemandem zuwende, dann wende ich automatisch jemandem den Rücken zu. Und da achte ich jetzt nicht in der Gemeinde drauf, was ich da mache. Also da war noch mehr im Busch. Und ich bin natürlich auch kein Lamm, gar keine Frage. Ich habe da auch Fehler gemacht. Aber das war interessant, so eine Liste. Sag mal, habt ihr auch so Listen bestimmten Leuten gegenüber? So ein Schwarzbuch? Das wäre doch interessant. Mal die ganzen Dinge, die jemand mir angetan hat, auflisten und dem dann irgendwann mal präsentieren. Das habe ich auch mal erlebt. Jemand sagte, nicht hier in dieser Gemeinde, ich habe noch alle E-Mails, die ich damals aus diesem E-Mail-Verkehr habe, die habe ich ausgedruckt und sorgfältig aufbewahrt. Und irgendwann mal, Dankeschön, irgendwann mal, ja was irgendwann mal, wem willst du die Liste präsentieren? So, und das ist wie so ein Schuldbrief. Kolosser 2, 13 und 14. Paulus sagt über Jesus: Jesus hat uns vergeben, alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, also die Schuldliste, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan. Römer 3, 22, 25. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Denn Gott, den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, indem er die Schuldbriefe tilgt, indem er die Schuld löscht. Und wenn Gott Sünde löscht, dann ist diese Sünde ein für alle Mal getilgt. Im Alten Testament musste noch jedes Jahr Schuldopfer, Brandopfer und sonst was gebracht werden. Jedes Jahr regelmäßig machte der hohe Priester dieses Ritual. Viele, viele Israelis, viele, viele Juden waren in Jerusalem und haben das miterlebt. Und dann war die Schuld nur bedeckt. Und dann kam Jesus, das wahre Opferlamm, und hat die Schuld abgewaschen, gelöscht. Wie gut ist das? Gott hat unsere Schuld gelöscht. Da waren zwei Männer neben ihm. Ich glaube, Gott hat das ausgesucht. Warum waren es eigentlich nur zwei? Warum waren es nicht zehn? Die römischen Hinrichtungskommandos waren durchaus geschult, viele Menschen auf einmal ins Jenseits zu befördern. Johannes 19, 18, da kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus in der Mitte. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Zerschlagen, gefoltert, am Ende ihrer Kräfte, ans Kreuz gehängt zwischen Himmel und Erde. Nikolaus Ludwig Graf Zinzendorf, der Gründer der Brüdergemeinde in Herrnhut, schrieb: Am Holz des Kreuzes wurde die Welt ein für alle Mal gerettet. Alle Menschen dieser Welt, die vor Jesus gelebt haben, alle Menschen, die zu seinen Lebzeiten gelebt haben und alle Menschen, die noch kommen würden und die wir auch noch nicht kennen. Am Kreuz, am Holz des Kreuzes wurden die Menschen dieser Welt ein für alle Mal gerettet. Und wer verloren geht, schreibt der Graf von Zinzendorf, geht selber verloren, weil er den Retter nicht annehmen will. So, hier spielt Gott den Ball wieder in unser Spielfeld, um mit der Fußballersprache zu sprechen. Wer verloren geht, geht selber verloren, weil er den Retter nicht annehmen will, weil er wieder zu Fall kommt und den Sündenfall Adams wiederholt. Herzlich willkommen! Gott möchte, dass du für Zeit und Ewigkeit gerettet wirst. Eine echte Geschichte aus Amerika. Habt ihr schon mal von Edwin Thomas gehört, einem Meister auf den Brettern, die die Welt bedeuten? Lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dieser kleine Mann hatte mit seiner mächtigen Stimme nur ganz wenige Konkurrenten in der Schauspielkunst. Nach seinem ersten Auftritt als Richard III. Im Alter von 15 Jahren machte er sich schnell einen Namen als bester Schauspieler für die Dramen Shakespeares. In New York trat er an 100 aufeinanderfolgenden Abenden als Hamlet auf. In London gewann er den Beifall der strengen englischen Kritiker. Wenn es um Tragödien auf der Bühne ging, war Edwin Thomas die erste Wahl. Doch das Gleiche könnte man von ihm sagen, wenn man an Tragödien im wirklichen Leben denkt. Edwin hatte zwei Brüder, John und Junius. Die beiden waren ebenfalls Schauspieler, doch keiner von ihnen konnte ihm das Wasser reichen. 1863 traten die drei Brüder gemeinsam bei der Aufführung von Julius Caesar auf. Dass Edwins Bruder John die Rolle des Brutus spielte, war ein unheimliches Omen, war ein unheimliches Vorzeichen dessen, was die Brüder und die Nation zwei Jahre später erwartete. Denn dieser John, der in Julius Caesar den Mörder Brutus spielte, ist derselbe John, der in das Ford-Theater, der im Ford-Theater in Washington die Rolle des Attentäters übernahm. An einem kühlen Aprilabend des Jahres 1865 stahl er sich still und leise in Washington heimlich in eine Theaterloge und feuerte eine Kugel auf den Kopf von Abraham Lincoln ab. Ja, der Familienname der Brüder war Booth, Edwin Thomas Booth und John Wilkes Booth. Nach diesem Abend war Edwin nicht mehr der gleiche. Aus Scham wegen des Verbrechens seines Bruders zog er sich zurück. Vielleicht wäre er nie mehr auf die Bühne zurückgekehrt, wenn das Schicksal sich nicht an einen Bahnhof von New Jersey gewendet hätte. Edwin wartete auf seinen Anschlusszug, als ein gut gekleideter junger Mann aufgrund des Gedränges den Halt verlor und zwischen Bahnsteig und dem einfahrenden Zug fiel. Ohne zu zögern, schwang Edwin ein Bein über das Geländer, packte den Mann, zog ihn in Sicherheit. Nach einigen Seufzern der Erleichterung erkannte der junge Mann den berühmten Edwin Thomas Booth. Edwin jedoch erkannte den Mann, den er gerettet hatte, nicht. Das erfuhr er einige Wochen später in einem Brief, den er dann bis ans Ende seines Lebens bei sich trug. Es war ein Brief von General Adam Boudreau, dem ersten Sekretär vom Nachfolgepräsidenten von Abraham Lincoln, General Ulysses Grant, der Edwin Booth dafür dankte, dass er das Leben des Kindes eines amerikanischen Helden, nämlich Abraham Lincolns, gerettet hatte. Welche Ironie, dass ein Bruder den Präsidenten umbrachte und der andere den Sohn des Präsidenten rettete. Der Junge, den Edwin Booth dem Tode entriss, hieß Robert Todd Lincoln und war der Sohn von Abraham Lincoln. Boah, kann das passieren? Zwei Brüder von derselben Mutter, vom selben Vater, in derselben Familie aufgewachsen. Boah, wie kann das sein, dass sie so verschiedene Wege einschlagen? Ist kein Einzelfall. Kain und Abel waren beide Söhne Adams. Abel wählte Gott, Kain wählte Mord. Und Gott ließ es zu. Abraham und Lot pilgerten beide nach Kanaan. Abraham wählte Gott, Lot wählte Sodom und Gott ließ es zu. David und Saul waren beide Könige von Israel. David wählte Gott, Saul wählte die Macht und Gott ließ es zu. Petrus und Judas verleugneten beide ihren Herrn. Petrus suchte Gnade, Judas suchte den Tod und Gott ließ es zu. Zu jeder Zeit, auf jeder Seite der Heiligen Schrift entdecken wir diese Tatsache. Gott lässt uns die Wahl. Was ist das für ein Gott? Und niemand macht das deutlicher als Jesus. Ihm zufolge haben wir die Wahl zwischen der engen Pforte und der weiten Pforte, dem schmalen Weg und dem breiten Weg, der großen Menge und einigen wenigen. Wir können wählen, ob wir auf Fels oder auf Sand bauen, unser Lebenshaus. Wir können wählen, ob wir Gott oder den Finanzen dienen. Wir können wählen, ob wir zu den Schafen oder zu den Böcken gehören. Gott lässt uns die Wahl. Und diese Wahl hat Folgen für die Ewigkeit. Wir sind heute nicht zufällig hier. Ich lade euch ein, an diese Stelle mal zu kommen. Da hängen drei Männer am Kreuz von Golgatha. Zwei Kreuze von Gott vorgesehen, ich bin überzeugt. Rechts und links von Jesus. Ein Zeichen von Gottes größtem Geschenk könnte das sein. Ein Geschenk der freien Wahl. Die beiden Verbrecher haben vieles gemeinsam. Sie waren vom selben System für schuldig erklärt, zum gleichen Tod verurteilt worden. Sie waren von derselben Menge umgeben. Sie standen Jesus gleich nah oder hingen Jesus gleich nah. Und in der Tat beginnen sie beide mit dem gleichen beißenden Spott. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Matthäus 27, 44. Doch einer änderte sich. Lukas 23, 39, 43. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Viel wurde über das Gebet dieses reumütigen Verbrechers, Diebes, gesagt, der sich dann änderte. Doch wie steht es um den anderen? Jesus, wäre da nicht noch bei allem Respekt vor den Schmerzen, wäre da nicht noch eine Einladung nach links möglich gewesen? Und du, willst du nicht auch? Er respektiert die freie Wahl. Er respektiert deine und meine freie Wahl. Wie wirst du hier nachher rausgehen? Am Karfreitag 2026. Der Vater ließ auch dem anderen Verbrecher seine Wahl. Es ist seine Freiheit, die königliche Freiheit, die er uns zubilligt. Wie wirst du entscheiden? Kommst du nachher zum Kreuz und sagst, ich möchte neu durchstarten im Glauben. Ich möchte das weiterführen, was ich begonnen habe. Danke, dass ich die Wahl habe. Letzter Punkt, was willst du heute am Kreuz zurücklassen? Lass das nicht einfach an dir vorübersausen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, 1. Petrus 5, Vers 7, denn er, Jesus, sorgt für euch. Wie bist du hier gerade angekommen? Wie lebst du dein Leben? Als Mensch? Als Christ? Ja, ein bisschen gleichgültig. Ein bisschen dies und das. Die Entschiedenheit, die Entschlossenheit habe ich nicht mehr. Ich bin müde vom Leben. Ich schaffe es nicht mehr. Warum bringst du nachher nicht deine wunden Punkte hier ans Kreuz? Wir dürfen unser Herz ausschütten. Herr, ich will ja, ich schaffe es nicht. Ich bin erschöpft. Ich bin enttäuscht. Ich bin kraftlos. Und die schlechten Gewohnheiten, die kann ich mir auch nicht abgewöhnen. Meine selbstsüchtigen Launen, meine faulen Ausreden. Gott will das alles. Er lädt dich ein. Jedes Versagen, jede Schlappe, die du erlitten hast, komm doch her und sag es ihm. Und sag, ich will mit deiner Hilfe weitermachen. Ich will da nicht mehr dran denken. Ich will durchstarten. Bring doch deinen Neid und deine Habgier. Bring doch dein schlechtes Denken und dein schlechtes Reden über andere. Den Diebstahl, die Veruntreuung, die Lüge, die Enttäuschung, die Verzweiflung, das Versagen. Warum sollte das nicht möglich sein, heute hier einen neuen Durchstart zu wagen? Wir sind nachher nach dem Gottesdienst noch hier, sprechen gerne mit dir, beten gerne mit dir und senden dich neu aus. Gott tut mehr, als nur unsere Fehler zu vergeben. Er nimmt sie weg und wir dürfen sie ganz einfach ihm bringen. Welcher Fehler, welche Fehlverhalten prägen dich gerade? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ans Licht bringen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Wie gut. Wir können noch eins, noch viele andere Dinge, aber noch ein wichtiges Moment Jesus gönnen. Ich habe Angst vorm Sterben. Du kannst kommen und sagen, ich habe Angst vor der Stunde meines, vor der letzten Stunde meines Lebens. Du darfst ihm das sagen als Punkt. Ich möchte auch diesen wunden Punkt bei dir abgeben. Der Tod ist die große Unbekannte, das ist völlig klar. Ich gehöre auch zu denen, die fortgeschrittenen Alters sind. Ich bete sehr oft abends und sage, Herr, hier bin ich. Am liebsten wäre mir diese Todesart. Ich schlafe ein und am nächsten Morgen oder in der Nacht bin ich bei dir. Wer findet die Vision gut? Okay, man kann es auch abenteuerlicher machen, auch klar. Wir hatten Gerhard Lipschus, einen guten, tollen, alten Bruder hier in der Gemeinde, der ist lange im Himmel und da saßen wir immer im Bibel aktuell und dann haben wir immer gesagt, Gerhard Lipschus und ich, wir wollen entrückt werden, wir wollen nicht den Tod sehen. Er hat es nicht geschafft, seine Frau starb vor ihm, ging vor ihm in den Himmel, dann er und ich bin noch da. Wie wäre das, wenn du sagst, Herr, ich vertraue dir im Leben und im Sterben. Und ich möchte das heute festmachen. Ich übergebe dir die Kontrolle über mein Leben und Sterben. Ich will das gerne tun. Jesus sagte als letztes zu seinen Jüngern, ich gehe hin, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, euer Herz erschreckt nicht. Ich gehe hin und möchte euch eine Wohnung zubereiten. Und wenn ich damit fertig bin, dann komme ich wieder und ich nehme euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Wie gut. Offenbarung 21 wird ein bisschen was von der Wohnung beschrieben, das göttliche Jerusalem. Wahnsinn. Unglaublich, was auf uns wartet. Wir dürfen uns freuen. Wir nutzen die Zeit, während wir noch hier leben, um ein guter Geschmack für Christus zu sein. Und wir wollen dann gerne in die Ewigkeit gehen. Jetzt kommt das Lobpreisteam und wird uns in eine Zeit des Lobpreises führen. Und ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, in euch gehen, nachdenken. Könnt nach vorne gehen, wenn ihr kommt, das wie beschrieben tun. Und einen Stein hinlegen, kleinen Nagel mitnehmen als Erinnerung. Jetzt kommt meine Frau noch.